Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir fragen, warum Männer und Frauen unterschiedlich stark an Covid-19 erkranken. Und wir zeigen, wie sich Zika- und Dengue-Infektionen gegenseitig beeinflussen. Außerdem haben wir sehr alte, geköpfte Briten im Programm. Und wir schauen auf Hurricane Katrina, der sich zum 15. Mal jährt. Ziemlich schnell, nachdem die Covid-19-Pandemie an Fahrt aufgenommen hatte, ist eines aufgefallen. Es sind überwiegend Männer, die mit schweren Verläufen im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Forschenden wussten zwar schon vorher, dass Frauen stärker auf Infektionskrankheiten reagieren und besser auf Impfungen ansprechen, aber es war nicht klar, warum sie seltener schwer an Covid-19 erkranken. Nun haben sich US-amerikanische Forscher genauer angesehen, wie das Immunsystem einer kleinen Gruppe von Frauen und Männern auf eine SARS-CoV-2-Infektion reagiert. Christine Westerhaus hat sich die Studie in Nature angesehen und ist jetzt aus Göteborg zugeschaltet. Christine, was genau haben die Forscher da untersucht?
Sie haben sich die Blutwerte von ca. 50 Frauen und 50 Männern angeschaut, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren und im Durchschnitt um die 60 Jahre alt waren. Und bei diesen Menschen haben sie nach Unterschieden in der Immunantwort gesucht, also ob bestimmte Immunzellen unterschiedlich häufig vorkommen oder ob mehr oder weniger Botenstoffe gebildet werden. Also Botenstoffe des Immunsystems, die typischerweise als Reaktion auf eine Infektion ausgeschüttet werden.
Und was haben Sie dabei herausgefunden?
Sie haben vor allem zwei Besonderheiten beobachtet. Zum einen, dass Frauen mit einer ausgeprägteren T-Zell-Antwort auf eine SARS-CoV-2-Infektion reagieren als Männer. T-Zellen, das sind ja die Zellen des Immunsystems, die Körperzellen erkennen können, die von Krankheitserregern infiziert sind. Und offenbar werden bei Männern als Reaktion auf eine SARS-CoV-2-Infektion weniger dieser spezialisierten Immunzellen gebildet. Der zweite Unterschied liegt bei den sogenannten Zytokinen und Chemokinen. Zytokine und Chemokine, das sind Eiweiße, die bei Entzündungsreaktionen eine Rolle spielen. Sie locken andere Immunzellen zu Entzündungsherden und lösen dann Entzündungen aus. Und hier haben die Forschenden beobachtet, dass Männer mehr Zytokine ausschütten, wenn sie mit SARS-CoV-2 infiziert sind, als Frauen.
Und was heißt das jetzt? Also können diese Unterschiede erklären, warum Männer häufiger einen schweren Verlauf haben als Frauen?
Also wahrscheinlich sind sie nicht die einzige Erklärung, denn es spielen ja auch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel der Lebensstil oder andere Umweltfaktoren, ob jemand Übergewicht hat, raucht und so weiter. Aber dass Männer mehr Zytokine produzieren, das ist auf jeden Fall sehr interessant, denn im Zusammenhang mit schweren Verläufen nach einer SARS-CoV-2-Infektion ist ja häufiger von einem Zytokinsturm die Rede. Also das ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems, bei der eben viele Zytokine ausgeschüttet werden. Und das führt dann bei vielen Patienten zu Lungenentzündungen und Atembeschwerden, die eben manchmal so weit gehen, dass die Betroffenen versterben. Interessant ist auch, dass die Forscher beobachtet haben, dass bei Frauen, die vermehrt Zytokine ausschütten, häufig auch die Infektion mit SARS-CoV-2 schwerer verläuft. Deshalb könnte es bei Frauen Sinn machen, Medikamente zu geben, die diese Immunreaktion dämpfen, schreiben die Forscher in ihrem Artikel. Umgekehrt könnten Männer davon profitieren, wenn man die T-Zell-Antwort eben versucht zu steigern. Aber man sollte auch beachten, es waren insgesamt nur 100 Menschen, die hier untersucht wurden. Also für allgemein gültige Aussagen ist es schon noch ein bisschen zu früh.
Es gibt ja auch Menschen, die nach so einer Infektion mit SARS-CoV-2 sehr, sehr lange brauchen, um wieder gesund zu werden. Manche haben über Monate hinweg noch Symptome. Können diese Unterschiede, die Sie gerade erklärt haben, die die Forscher gefunden haben, diese Langzeitverläufe erklären?
Also dieses Phänomen der Langzeitkranken ist ja noch sehr, sehr wenig erforscht und darüber schreiben die Forscher jetzt auch nichts in ihrem Paper. Aber es könnte schon einen sehr interessanten Zusammenhang geben, denn es scheint ja so zu sein, dass vor allem Frauen von diesen langwierigen Verläufen betroffen sind. Gleichzeitig hat sich ja jetzt gezeigt, dass Frauen häufig eine stärkere T-Zell-Antwort haben, wenn sie mit SARS-CoV-2 infiziert sind, als Männer. Und ich habe darüber mit einem Immunologen gesprochen, ob es hier möglicherweise einen Zusammenhang geben könnte. Und er meinte, dass die T-Zellen tatsächlich eine Rolle bei diesen Langzeitverläufen spielen könnten. Denn die Aktivierung dieser Immunzellen, die hält oftmals sehr lange an und lässt sich manchmal auch nicht so einfach wieder abstellen. Das ist jetzt zwar nur eine Spekulation, dass T-Zellen bei diesen langwierigen Krankheitsverläufen eine Rolle spielen, aber es fügen sich eben doch immer mehr Puzzleteile zusammen, die zusammengenommen erklären könnten, warum es bei Covid-19 diese unterschiedlichen Krankheitsverläufe bei Männern und Frauen gibt.
Vielen Dank an Christine Westerhaus über die unterschiedlichen Covid-Verläufe bei Frauen und Männern. Wir kommen zu einer anderen Krankheit, die nicht weniger gefährlich ist im Zweifelsfall. Dengue nämlich ist eine sehr tückische Krankheit. Die meisten Menschen erkranken ohne Symptome oder bekommen nur leichtes Fieber. Aber wenn sie sich danach noch einmal mit einem anderen Serotyp des Dengue-Virus infizieren, kann diese zweite Infektion wesentlich schwerer verlaufen als die erste. Fieber, Bauchschmerzen, blutende Schleimhäute bis hin zum Schock. Dieses Problem ist von allen vier Serotypen des Dengue-Virus bekannt. Das Zika-Virus wiederum ist eng mit dem Dengue-Virus verwandt. Es gibt schon Studien, die zeigen, dass eine durchstandene Dengue-Infektion vor Zika schützen kann. Aber wie wirkt sich andersherum eine Zika-Infektion auf Dengue aus? Genau zu dieser Frage erscheint heute in Science eine neue Studie. Eine der Autorinnen ist Eva Harris von der Universität von Kalifornien in Berkeley.
Alle waren besorgt, dass Dengue Zika-Infektionen verschlimmern würde. Aber mit unserer Kohortenstudie konnten wir damals zeigen, dass eine frühere Dengue-Infektion sogar einen gewissen Schutz bei einer Zika-Infektion liefert. Aber die Frage blieb, was macht Zika mit Dengue? Und das Interessante ist, da gibt es tatsächlich eine Asymmetrie. Das war bis zu unserem aktuellen Paper unbekannt. Wir vermuten, dass nach einer Zika-Infektion bestimmte Antikörper produziert werden, die es dem Dengue-Erreger erleichtern, in die Zellen des Immunsystems einzudringen und so einen schwereren Verlauf verursachen. Wir haben das für die anderen Dengue-Serotypen noch nicht bewiesen, aber basierend auf unserer früheren Arbeit gehen wir davon aus, dass eine vorangegangene Zika-Infektion eine Infektion mit Dengue 2 und Dengue 3 und vielleicht auch Dengue 4 verschlimmert, aber gleichzeitig einen Schutzeffekt gegen Dengue 1 und eine erneute Zika-Infektion bietet.
Can you tell me something about this cohort? Können Sie mir etwas über das Studiendesign erzählen? Also wie viele Leute wurden untersucht und wie stark waren sie von Zika und Dengue betroffen? Affected by Zika and by Dengue.
Right. So we've been following at about 3,800 to 4,000 children since 2004.
Wir untersuchen 3,800 bis 4,000 Kinder seit 2004 in einer unglaublichen Kollaboration mit unseren Kollegen aus Nicaragua. Die Studie ist jetzt in ihrem 17. Jahr. Wir untersuchen die Kinder Jahr für Jahr auf ihre Antikörperlevels und ihre Krankheiten. Dadurch wissen wir, welche Infektionen sie hatten, selbst wenn diese symptomlos verlaufen. Als Zika auftrat, waren die Kinder sehr anfällig, da noch nie jemand von ihnen mit Zika Kontakt hatte. Innerhalb der ersten 3 Monate infizierten sich 50% der Kinder mit Zika. Aber es gab nur wenige schwere Verläufe, weil es die unkomplizierte Zika war, die dazu neigt, sehr mild zu verlaufen. Dann, 3 Jahre später, hatten wir eine große Dengue-2-Epidemie. Dengue 2 ist einer der Serotypen, der dazu neigt, schwerer zu verlaufen. Aber was wir fanden, war eine riesige Anzahl an symptomatischen Infektionen und auch sehr viele schwere Verläufe. Unsere Hypothese war also, dass eine frühere Zika-Infektion die Leute von einer asymptomatischen zu einer symptomatischen Infektion und weiter zu schweren Krankheitsverläufen treibt. Und das konnten wir hier nachweisen.
Welche Schlüsse ziehen Sie aus Ihren Ergebnissen? Also wie können Sie Menschen vor Zika und Dengue schützen?
Ja, es geht mehr darum, das Gesundheitssystem vorzubereiten. Wenn wir eine Zika-Epidemie haben und danach eine Dengue-Welle kommt, wissen wir jetzt, dass wir uns auf eine große Epidemie vorbereiten müssen. Gegen Dengue gibt es zwar keine Medikamente, aber man kann viele Menschen retten, wenn sie gut mit Flüssigkeit versorgt werden. Aber dieses Flüssigkeitsmanagement müssen die Krankenhäuser vorbereiten. Und dann ist es natürlich wichtig, Mücken in der direkten Umgebung zu bekämpfen. Das ist wirklich wichtig, denn die Mücken brüten in der Nähe der Wohnhäuser. Dort stehendes Wasser zu vermeiden, ist wirklich wichtig. Außerdem sind unsere Ergebnisse wichtig für die Impfstoffentwicklung. Sowohl gegen Dengue als auch gegen Zika werden zurzeit Impfstoffe entwickelt. Wir können jetzt zeigen, dass eine natürliche Infektion mit Zika zu dieser potenziell gefährlichen Situation führt. Es ist also ganz wichtig, dass ein potenzieller Impfstoff andere Antikörper erzeugt, die den Körper schützen, anstatt noch schwerere Dengue-Verläufe zu provozieren. Wir wissen jetzt mehr über diese schädigenden Antikörper und wie das Immunsystem umgedreht werden kann. sodass ein Impfstoff schützende Antikörper erzeugen könnte, selbst wenn eine natürliche Infektion das nicht kann.
Even though a natural infection may not.
Eine durchstandene Zika-Infektion kann eine Erkrankung mit Dengue verschlimmern. Das war Eva Harris von der Universität von Kalifornien in Berkeley. Eigentlich hätten sich die Mitglieder des Europäischen Verbands für Archäologie in diesen Tagen in Budapest zu ihrer Jahrestagung getroffen. Die findet jetzt natürlich virtuell im Netz statt. Und ein Thema dort ist die Gewalt früherer Zeiten, die sich bei vielen Bestattungen nachweisen lässt. Allen voran bei enthaupteten Skeletten, die bei Ausgrabungen in England entdeckt wurden. Michael Stangen berichtet.
Nur selten starben Menschen früher an Altersschwäche. Archäologinnen stoßen daher bei Ausgrabungen von Gräbern oft auf Spuren von Krankheiten oder Gewalt. Die Klärung der Todesursache erweist sich meist als schwierig, sagt Shaheen Christie. Doch in manchen Fällen ist sie eindeutig, so die Archäologin von der Universität von Wisconsin-Milwaukee. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit untersucht sie die Skelette enthaupteter Menschen aus dem spätrömischen Britannien.
In der Römerzeit sehen wir bei den Enthaupteten vermehrt junge Männer oder jene mittleren Alters. Aber nicht nur. Es gibt auch Beispiele von Frauen und Kindern. Doch warum starben sie auf diese Weise? War es eine traditionelle Hinrichtung, eine Kriegsführung oder zwischenmenschliche Gewalt?
Um den Grund für das Trennen von Kopf und Rumpf im Einzelfall zu klären, hat die US-amerikanische Forscherin die Skelette aus 42 Grabanlagen in den Grafschaften Gloucestershire und Oxfordshire untersucht. Unter knapp 1500 Begräbnissen waren 117 mit enthaupteten Personen. Alle stammen aus dem 3. bis 5. Jahrhundert.
Ich wollte das kategorisieren und fand heraus, dass es drei Kategorien gibt. Entweder wurde der Schädel woanders hingelegt, ans Becken, die Beine oder Füße. Dann wurden manchmal Körperteile entfernt und durch etwas anderes ersetzt. Es gibt etwa ein Grab, da fehlt der Schädel, stattdessen wurde dort ein Topf platziert oder ein Stein ersetzt den Kopf. Und dann gibt es auch nur das Skelett, ohne Schädel.
In den Fällen, bei denen der Schädel fehlt, ist unklar, was damit passiert ist. Wurden Schädel als Trophäe einbehalten oder zur Abschreckung irgendwo platziert? Analysen der Art der Enthauptung zeigen, dass manche Frauen das Schwert von vorne traf, andere von hinten. Noch schwieriger ist die Analyse bei den Kindern. Von allen kindlichen Bestattungen war jedes vierte Skelett enthauptet. Die Gräber an sich zeigen aber keine Besonderheiten, weder in den Grabbeigaben noch in der Position, wie die Körper mit den Köpfen abgelegt wurden. Warum aber wurden Kinder überhaupt geköpft? War es etwas Religiöses? Hatten diese jungen Menschen etwas verbrochen und sollten ihrer sozialen Identität beraubt oder gar entmenschlicht werden? Meist geschah das Enthaupten auf dieselbe Art und Weise. Der Hals wurde zwischen dem dritten und vierten Halswirbel durchtrennt.
Ich habe daher untersucht, ob es neben der Enthauptung im Vergleich zu den Bestattungen mit nicht enthaupteten jugendlichen Individuen zusätzliche Verletzungen oder Traumata gibt. Und tatsächlich. Mit Ausnahme des Säuglings entdeckte ich in meiner Jugendstichprobe in allen Altersgruppen immer zusätzliche Spuren wie Brüche.
Und das könnte eine heiße Spur sein, hofft Shaheen Christie. Möglicherweise könnten diese zusätzlichen Verletzungen Hinweise darauf geben, warum die Kinder enthauptet wurden. Daher will sie nun die Analysen anderer Grabanlagen durchsehen, ob es nicht doch ein bislang unbekanntes Muster in dieser Hinrichtungs- bzw. Beisetzungsmethode gibt.
Michael Stang war das über enthauptete Briten in der spätrömischen Zeit. Am 29. August 2005 erreichte einer der tödlichsten Stürme der Geschichte die Küste Louisianas und zerstörte große Teile New Orleans, der Hurrikan Katrina. Dutzende Deiche und Flutmauern brachen unter den Wassermassen, 80% der Stadt wurden überschwemmt, etwa 1500 Menschen starben. Morgen ist diese Katastrophe auf den Tag genau 15 Jahre her. Anlass genug, mit unserem Hurrikan-Experten in der Redaktion Volker Mrasek zu sprechen. Volker, wie sieht es denn heute in New Orleans aus?
Ja, ein bisschen anders. Es hat ein gewaltiges Aufbau- und Ertüchtigungsprogramm gegeben. Erddeiche sind neu verfestigt und erhöht worden. Hochwassermauern aus Beton ersetzt, stellenweise ganz neu gebaut und tiefer im Boden verankert worden. Es gibt heute viele zusätzliche Stautore und Pumpstationen in den Entwässerungskanälen in New Orleans, darunter das heute weltgrößte Pumpwerk. Es heißt, das könne im Katastrophenfall jede Minute 20 Olympia-Schwimmbecken voller Regenwasser in eine benachbarte Meeresbucht schaufeln. Das Ganze war ein Mammutprojekt, hat 14,5 Milliarden Dollar verschlungen und auch heute, nach 15 Jahren, sind die Arbeiten noch nicht ganz beendet. Also man muss sich vorstellen, das Deichsystem in New Orleans und Umgebung ist auch rund 550 Kilometer lang. Das entspricht der Strecke Hamburg-Baden-Baden.
Das klingt alles sehr beeindruckend, aber reicht das aus?
Also es gibt Kritiker, die sagen nein, und das räumt sogar das zuständige Ingenieurkorps der US-Armee ein. Seine Vorgabe war, New Orleans soll durch die neuen Schutzbauwerke einem Jahrhundertsturm standhalten können, also einem Hurrikan, wie er nur mit 1%iger Wahrscheinlichkeit in jedem Jahr auftritt. Dann stellten die Ingenieure aber fest, dass dieses Schutzniveau schon 2023 nicht mehr gewährleistet sein wird, also in 3 Jahren. Und das aus 2 Gründen. Erstens, das Land im Mississippi-Delta an der Küste von Louisiana sinkt ab und mit ihm dann eben auch die Deiche und Hochwassermauern. Und zweitens, der Meeresspiegel im Golf von Mexiko steigt stärker als noch vor Jahren erwartet. Deswegen muss schon wieder nachgebessert werden, kaum dass das neue Deichsystem fertiggestellt ist. Und das soll noch einmal 3 Milliarden US-Dollar kosten.
Aber das heißt ja, wenn ich Sie richtig verstehe, die Armeeingenieure, die damals 2005 ja für die Katastrophe verantwortlich gemacht wurden, weil so viele ihrer Deiche nicht hielten, die gehen die Sache jetzt auch nicht richtig an?
Also es gibt niemanden, der behauptet, New Orleans sei heute nicht viel besser vor einem Hurrikan geschützt als vor 15 Jahren. Aber es gibt zum Beispiel Hochschulforscher, die schon das Versagen der Deiche damals untersucht haben und die dem Armeekorps heute vorwerfen, den Klimawandel nicht ausreichend zu berücksichtigen. Der werde die Lage nämlich verschärfen, dadurch, dass stärkere Wirbelstürme bei höheren Wassertemperaturen entstehen, dass die größere Niederschlagsmengen produzieren können. Und auch durch den schon genannten Anstieg des Meeresspiegels, also die Befürchtung und Vermutung ist, es können noch weit gewaltigere Hurricanes entstehen. Den Forschern gehen die Maßnahmen deshalb nicht weit genug. Sie sehen New Orleans noch immer nicht ausreichend geschützt und vermissen ein stärkeres Vorsorgeprinzip. Es ist aber nun mal so, dass die Armeeingenieure schon seit jeher von Kosten-Nutzen-Analysen sich leiten lassen, so nach dem Prinzip, gewisse Schadenssummen kann die Versicherungswirtschaft ja bewältigen, also muss man auch die Deiche und Schutzmauern nicht noch höher bauen. Das kostet ja auch alles viel Geld. Aber bei Katrina vor 15 Jahren, das auch zur Erinnerung, da war nicht einmal die Hälfte der entstandenen Schäden versichert und das war für viele Leute die zweite Katastrophe. Das wird dabei außer Acht gelassen.
Kommen wir mal in die Jetztzeit. Gestern ist ja erneut ein Wirbelsturm auf Louisiana getroffen, nicht weit von New Orleans. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, das war einige hundert Kilometer weiter westlich. Das war der Hurrikan Laura. Der war ziemlich stark, hatte auch Stärke 4, die zweithöchste Klasse, als er an Land ging. Ist aber nicht so verheerend ausgefallen wie befürchtet, auch wenn es wieder Überschwemmung und auch einige Todesopfer gab. Das wird aber nicht der letzte starke Wirbelsturm im Atlantik und in dieser Region gewesen sein. Die offizielle Hurrikansaison im Atlantik endet nämlich erst Ende November. Und die könnte diesmal sogar besonders aktiv sein. Nach der jüngsten Vorhersage, die stammt vom 6. August und ist nochmal nachgebessert worden, soll es am Ende 3 bis 6 starke oder sehr starke Hurrikans geben. Also da kommt vermutlich noch mehr in dieser Saison auf die US-Küste zu und natürlich auch auf die Karibikstaaten, die ja im Weg dieser Wirbelstürme liegen.
Okay, dann sprechen wir uns im Zweifelsfall wieder. Das war Volker Mrazek über Hurricane Katrina und Hurricane Laura. Wir machen weiter mit den Meldungen, die hat heute Lennart Pyritz zusammengestellt.
Blutverdünner erhöhen die Überlebenschancen bei Covid-19 deutlich. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus den USA im Journal of the American College of Cardiology. Für die Studie hatten die Mediziner Daten von knapp 4.400 Patienten ausgewertet, die sie in 3 Gruppen einteilten. Eine Gruppe hatte keine Blutverdünner erhalten, die zweite hatte solche Präparate zur Behandlung bekommen, der dritten Gruppe war eine geringere Dosis Blutverdünner zur Vorsorge verabreicht worden. Unter Berücksichtigung von Vorerkrankungen und anderen Gesundheitsfaktoren war das Sterberisiko in den Gruppen, die Blutverdünner erhalten hatten, etwa um die Hälfte niedriger. Zudem war das Risiko für eine künstliche Beatmung dort um etwa 30% reduziert. Zusätzliche Hinweise darauf, dass Blutverdünner für Covid-19-Patienten sinnvoll sein können, erbrachten 26 Autopsien von Menschen, die an Covid-19 gestorben waren. Bei 11 davon fanden die Mediziner Hinweise auf Thrombosen, verursacht durch Gerinnsel, die Blutverdünner wahrscheinlich hätten verhindern können. Alte Keramiktöpfe können kulinarische Einblicke in die Vergangenheit bieten. Das schließen Forschende aus einem einjährigen Kochexperiment. Das Team bereitete einmal pro Woche dieselben Zutaten in unglasierten Keramiktöpfen zu, darunter Weizen, Mais und Hirschfleisch. Dann änderte es das Rezept für den letzten Durchgang. So wollte es herausfinden, ob die Rückstände in den Töpfen Rückschlüsse auf unterschiedliche Speisen zulassen, die im Lauf der Zeit in den Gefäßen zubereitet wurden. Chemische Analysen zeigten, größere, verkohlte Reste gingen auf die jeweils zuletzt gekochte Speise zurück. Eine dünne Schicht von Rückständen an der Innenseite der Töpfe entsprach einer Mischung früherer Gerichte, glich aber hauptsächlich dem letzten Rezept. In den Keramikwänden fanden sich dagegen Fettrückstände, die sich über eine Reihe von Kochvorgängen entwickelten. Die Zutaten des letzten Rezepts hinterließen dabei kaum Spuren. Der Klimawandel macht Wandern gefährlicher. Davor warnt das Schweizer WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung nach einer Analyse mehrerer Studien. Dem Bericht zufolge dürften Steinschlag oder Felsstürze häufiger und heftiger werden. Betroffen seien vor allem höher gelegene Berg- und Alpinwanderwege. Die Folgen, etwa von Schlammlawinen oder Erdrutschen, könnten aber auch bis zum Talboden reichen. Bis in tiefer gelegene Regionen seien zum Beispiel trockenere Sommer, mehr Hitzetage sowie mehr und heftigere Starkniederschläge zu erwarten. Das werde etwa zu größeren Wassermassen in Wildbächen führen. Dazu trage auch der auftauende Permafrost bei. Mit dem schmelzenden Eis verändere sich zudem der Untergrund. Felssturz, Steinschlag, Murgänge oder Rutschungen seien die Folgen. Ein Dinosaurierbaby zeigt unerwartete Gesichtsmerkmale. Als Sauropoden wird eine große Gruppe pflanzenfressender Dinosaurier mit langen Hälsen und Schwänzen bezeichnet, zu denen zum Beispiel Brachiosaurus und Brontosaurus zählen. Im Fachblatt Current Biology beschreibt ein Forschungsteam jetzt einen ungewöhnlich gut im Ei erhaltenen Sauropoden-Embryo aus der Gruppe der Titanosaurier. Das etwa 80 Millionen Jahre alte Fossil zeigt, dass diese Dinosaurier als Embryonen eine Art Horn vorne an der Schnauze trugen, das im Erwachsenenalter verloren ging. Die Funktion ist unklar. Die Tiere könnten das Horn beim Schlüpfen benutzt haben, um von innen die Schale zu durchbrechen oder um sich zu verteidigen. Zudem wiesen die Augenhöhlen des Embryos zur Schädelvorderseite, was eine bessere Tiefenwahrnehmung nahelegt. Bei ausgewachsenen Sauropoden waren die Augen dagegen zur Seite gerichtet.
Das waren die Meldungen mit Lennart Pyritz.
Sternzeit, 28. August. Und wieder grüßen der Mond und zwei Planeten. Zum zweiten Mal in diesem Monat besucht der Mond heute und morgen Abend die Planeten Jupiter und Saturn. Heute leuchtet unser Trabant etwas rechts unterhalb von Jupiter. Das ist der größte Planet im Sonnensystem. Morgen Abend steht der Mond etwas links unterhalb von Saturn, dem Planeten mit dem Ring. Wer schon immer mal die beiden größten Planeten des Sonnensystems am Himmel sehen wollte, heute und morgen sind sie gar nicht zu verfehlen. Einfach den Mond betrachten. Die beiden hellen Punkte neben ihm sind Jupiter und Saturn. Monde und Ringe sind aber erst in einem kleinen Fernrohr zu erkennen. Alle drei hatten schon viel Besuch von Raumsonden. Der Mond war mehr als 100-mal das buchstäblich naheliegende Ziel von Weltraummissionen. Den Jupiter haben bereits 9 Raumsonden erreicht, wobei die meisten einfach im Vorbeiflug Daten gesammelt und Fotos gemacht haben. Die Raumsonde Galileo aber hat den Planeten 8 Jahre als künstlichen Mond umkreist. Derzeit befindet sich die Sonde Juno in der Jupiterumlaufbahn. An Saturn sind 3 Sonden vorbeigeflogen. Die 4. Cassini hat ihn 13 Jahre lang umrundet. Beim Mond sind Dutzende weiterer Missionen in Planung, bei Jupiter 3. Saturn und sein größter Mond Titan bekommen frühestens 2034 wieder Besuch von der Erde. Reisen zu äußeren Planeten dauern immer etliche Jahre. Das Licht schafft die weiten Strecken in Minuten oder Stunden. Und so zeigt sich heute und morgen Abend das wunderbare Trio aus Mond, Jupiter und Saturn.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die kümmern sich unter anderem um die Erntebilanz der Bauern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.